Ich übe mich jetzt in diesem Thema, welches ich genau jetzt predigen werde, nämlich Gelassenheit zu tragen. Es geht auch im Leben manchmal diese Situationen, in denen brauchen wir einfach die Gelassenheit. Nicht tun oder rumsitzen an sich, sondern dort drin, wo wir die Spannungen sehen und spüren, eine Gelassenheit zu tragen. Gerade als ich diese Predigt vorbereitet habe über Gelassenheit, hatten wir in der Firma, ich arbeite als Küchenmonteur, wir hatten so viel Arbeit. Ich musste Überzeit arbeiten und schreibe eine Predigt über Gelassenheit. Und ich spüre, wie wichtig das es war, diese Gelassenheit in der vielen Arbeit zu entdecken und bei der Arbeit zu sein, aber dann ganz zu Hause zu sein. Die Gelassenheit zu finden, ist eine Kunst, etwas Tolles. Und ich glaube, gerade der Glaube an Jesus Christus ist die Basis für eine Ruhe, für einen Friede auch in unserem Glaubensleben. Auf unserer vielleicht auch religiösen Reise, auf der der Mensch unterwegs ist, bringt Jesus uns in eine Ruhe hinein. Da gibt es diese Ausführung im Hebräerbrief, das ist in der Bibel eher hinten, im Hebräerbrief, im 4. Kapitel, im Vers 10, wird geschrieben, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Gott selber ist ein Gott, der wirksam ist und sich ausruhen kann. Er ist der, der uns aufmerksam macht, hey, es ist gut, zur Ruhe zu kommen. Und gerade wenn wir verstehen, was Jesus für uns, für mich getan hat, dann weiß ich, ich muss nicht mehr machen und tun und Punkte sammeln oder irgendwie das Karma aufwerten, um in den Himmel zu kommen, sondern ich weiß, Gott ist der, der sagt, ich rufe dich, komm zu mir. Er ist der Einladende und ich darf kommen und bei ihm zur Ruhe kommen, weil er der Vergebende ist. Ich bin nicht der Suchende, sondern er findet mich. Er kommt zu mir. Und das finde ich so etwas Schönes. Und ich möchte mit euch ein bisschen in diese Thematik hineingehen, Gelassenheit zu finden. In all dem, in dem wir drin sind. Da gibt es diese spannende Geschichte. Jesus ist wieder einmal unterwegs mit seinen 12 Jüngern, die von ihm lernten. Und im Kapitel 10 im Lukas-Evangelium ab Vers 28 heißt es, und Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und zog weiter und er kam in ein anderes Dorf. Und in diesem Dorf begegnet er Martha und Maria. Er geht in ihr Haus, um dort Zeit zu verbringen. Und es heißt in dieser Geschichte, dass Martha eine Schwester hatte, Maria. Und Maria, sie setzte sich zu Füßen von Jesus, das war so eine Lerngruppe, könnte man auch sagen, und sie war einfach dort, um von Jesus zu hören, was er heute zu predigen oder zu erzählen hatte. Aber Martha hingegen machte sich sehr viel Arbeit, um für das Wohl der Gäste zu sorgen. Sie bereitete das Wasser vor, um die Füße zu waschen, vielleicht noch Fladenbrot oder sonst irgendwas. Sie war bemüht, für das Wohl all derer, die da waren, zu sorgen. Sie war so in Anspruch genommen in dem Dienst, den sie tat, und schließlich war sie so verärgert, dass sie die Einzige sei in diesem Haus, die arbeitet, dass sie zu Jesus hinging und sagte, Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Und Jesus gab ihr zur Antwort, Martha, Martha. Da nennt sie beim Namen und sagt, du bist wegen so vielen Dingen in Sorge, in Unruhe. Im Grunde ist doch nur eines wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Ich glaube, wir kennen diese Situationen, in denen wir so gestresst sind, dass wir so, da auch dann verärgert sind, aufgebracht sind. Und wir sind einfach nur in dieser Hast drin. Unser Leben fordert manchmal auch so viel. Wir sind ausgefüllt, wir sind sogar ausgebucht. Durch Familie, durch Hobbys, durch Finanzen, Medien, Versicherung, Kochen, Brot backen oder kaufen. Da gibt es so viele Dinge, die wir tun könnten. Wir wollen das eine tun und das andere nicht lassen. Wir wollen den Fünfer und das Weckli. Wir sind manchmal in so vielen Dingen drin. Wir wollen es genau nehmen, wir wollen es gründlich und wir wollen es noch besser. Wir rennen diesem und jenem nach, wir können Dinge nicht stehen lassen, wenn es noch nicht dem entspricht, was wir wollen. Ja, und dann gibt es noch so vieles andere. Mit dem Hund muss man auch noch spazieren gehen und die Kinder wollen noch Zfiri haben. Und den Chemiefäger haben wir vergessen. Der muss den Weg in die Heizung jetzt selber freiräumen. Denn ich muss noch den Kindergottesdienst für sonntags vorbereiten. Aber wisst ihr, bei all dem sind wir doch bereits schon ausgebucht, gefordert, ausgelastet, voll beschäftigt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ihr kennt doch bestimmt den Töffli-Gummi. Ja, mit dem spannt man Dinge auf dem Packträger. Aber das ist kein Spannset. Und unser Leben braucht auch Entspannung. Weil wenn wir immer auf Spannung sind, dann kommen wir zu diesem englischen Wort pulled apart, auseinandergerissen, voll beschäftigt und überspannt. Und wenn wir diesen Gummi ständig auf Spannung haben, dann wird er irgendwann die Spannung verlieren. Wir schaffen es, gewisse Zeiten auf Hochleistung zu sein, aber es braucht die Zeiten, in denen wir zur Ruhe kommen sollen. Und wisst ihr, ich hätte echt toll gefunden, wenn Jesus Martha gesagt hätte, Martha, weißt du was? Am Ende wird Petrus und Johannes den Abwasch machen. Oder der Jürgen, der soll's machen. Das wäre doch eine richtig coole Antwort gewesen. Ich wünschte manchmal, Gott würde uns genauso helfen. Er würde schauen, dass die Dinge aus unserem Leben verschwinden. Aber ich sehe in dieser Geschichte etwas anderes. Ich sehe, wie er Martha geholfen hat, aus ihrer Hast heraus eine Ruhe zu finden und einfach auf Jesus zu hören und da zu sein und von Jesus zu lernen. Und das ist eine lange, lange Geschichte. Von Jesus lernen heißt auch wieder mal eines der Evangelien zu lesen, das Johannesevangelium, mal hören, was Jesus gesagt hat, wie er gelebt hat, ihm hinhören, vielleicht auch mal den Epheserbrief wieder lesen, den Kolosserbrief. Das sind so Alltagsthemen drin. Da können wir einfach lernen und ihm zu Füßen sitzen. Und unser Leben kann Entspannung finden da drin. Wenn wir lernen, nach seinen Prinzipien zu lesen, entspannt uns das. Jürgen hat im Sketch sehr gut die Spannungsfelder aufgezeichnet. Mir geht es heute wirklich nicht darum, irgendwie zu sagen, tut nichts mehr. Oder der Glaube an Jesus, die Vergebung ist alles, wir müssen nichts mehr tun. Ich kenne diese Bewegungen in der kirchlichen Landschaft, dann heißt es plötzlich, es geht ums Sein und nicht ums Tun. Wir sind Kinder Gottes geworden, wir müssen nicht tun. Wir machen zu viele Dienste, wir sollen nur sein. Ja, sein ist gut, aber tun auch. Und die Reihenfolge ist wichtig. Wir müssen zuerst wissen, Gott liebt mich. Er hat mich angenommen. Ich bin sein Kind geworden. Und aus dieser Kraft heraus kann ich auch für andere einen Segen sein. In der Gemeinde mitwirken, nicht umgekehrt. Wir tun die Dinge nicht, um von Gott Anerkennung zu finden und dann vielleicht als seine Kinder aufgenommen zu werden. Nein, es ist die Reihenfolge, die wichtig ist. Jesus hat uns angenommen und dann kommt auch das Tun. Und wir haben genügend Verse in der Bibel, die wirklich auch zeigen, dass Fleiß etwas ganz Wichtiges ist. Wer mit fleißiger Hand arbeitet, wird mächtig und einflussreich. Nachlässigkeit dagegen führt in die Sklaverei. Aber dann heißt es auch, was ein fleißiger Mensch plant, bringt ihm stets Gewinn. Was er aber zu eilig oder überstürzt handelnd macht, bringt ihm Verlust. Und da ist irgendwo die Gratwanderung. Wir sollen fleißig sein, aber wir sollen auch Ruhe finden, aus dem Hastigen herausfinden und Entspannung finden. Wir tun gut daran, zur Ruhe zu kommen, Gelassenheit zu finden oder wie wir heute davon reden, einfach mal chill's mal. Chill's mal, chill's mal, nimm's mal ruhig, fahr mal runter. Hab so Arbeitskollegen, entweder sagen sie mir, fahr mal runter, oder ich sage ihnen, fahr mal runter. Einer ist immer auf Vollgas oder macht einen Wirbel. Und da brauchen wir einfach mal jemand, der sagt, hey, nimm's mal locker. Wir brauchen das. Wir brauchen das in vieler verschiedener Hinsicht. Und ich bin so froh, dass die Bibel davon redet, wie im Psalm 37, Vers 5, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Wir dürfen Gott vertrauen, dass er uns durch die verschiedenen Lebensphasen hindurchführt. Ein älterer Mann hat mir mal gesagt, weißt du, Elias, gerade jetzt als Pensionär, wo ich ja eigentlich so viel Zeit habe, brauche ich manchmal einfach die Größe, um zu sagen, es ist okay, wenn ich nicht mehr alles machen kann. Es geht nicht mehr. Ich kann mit den Händen manchmal nicht mehr alles machen. Wenn ich schlottere, dann brauche ich genau diesen Satz, nimm's ruhig, du musst nicht mehr alles machen. Es geht nicht nur um Familien, die ausgefüllt sind. Es geht um unsere Lebensphasen, in denen wir wissen dürfen, Gott stellt sich an unsere Seite. Er will mit uns durchs Leben gehen. Er bietet sich uns an und sagt, komm, vertrau mir, ich manövriere dich auch durch diese Lebensphase. Ich glaube, dass wir auch an sich Herausforderungen im Leben meistern können. Ich denke da zum Beispiel an Familienspannungen. Manchmal erleben wir Spannungen und die sind nicht einfach schnell aufgelöst. Die verlaufen über Jahre. Und ich habe einfach auf dem Herzen, auch hier zu sagen, entspannt euch vielleicht für einen Moment über all diesen Stressmomenten in euren Familien. Und vertraut auf Jesus. Geht nochmals in ein tiefes Gespräch, in ein Gebet mit Jesus über all diese Familiengeschichten, die schwierig waren. Und vielleicht gibt es wirklich in deiner Familie Versäumnisse. Du wünschst dir, du hättest anders reagiert. Du wärst mit den Kindern anders umgegangen. Du leidest daran, dass du Dinge getan hast, die du nicht tun hättest sollen. Oder du leidest daran, dass du Dinge nicht getan hast, obwohl du die Verantwortung gehabt hättest. Und ich glaube, heute ist ein Moment, über diesen Themen zu ruhen. Und zu sagen, Jesus, ich bringe dir diese Spannungen. Ich leide daran. Es schmerzt mich heute noch. Und dann kann es sein, dass eine Ruhe einkehrt, weil du weißt, ich kann es nicht lösen, ich kann es nur Gott abgeben. Es kann aber auch sein, dass Gott beginnt zu reden zu dir und sagt, hey, der Moment kommt. Der Moment, wo du wieder auf deine Kinder zugehen kannst. Ich glaube, wir dürfen gechillt und beruhigt auf unsere erwachsenen Kinder oder vielleicht noch jungen Kinder nochmals zugehen und nachfragen, wie hast du es damals erlebt? Oder darf ich dir kurz erzählen, wie es für mich damals war? Aus der Retroperspektive schauen wir Dinge manchmal anders an. Wenn wir bei Jesus zu Füßen sitzen und zur Ruhe kommen und nicht wegen all der Dinge in Sorge sind, dann können wir vielleicht aus der Ruhe heraus etwas nochmals klären. Wir können die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, aber vielleicht können wir die Zukunft neu gestalten, indem die Vergangenheit uns nicht mehr ausbremst. Vielleicht hilft es den einen und anderen, das Gespräch nochmals zu suchen mit den Eltern, nachzufragen, warum war es damals so? Ich habe daran gelitten. Es war schmerzhaft für mich, als dieses und jenes passiert ist. Ich hätte mir gewünscht, du wärst für mich da gewesen oder du hättest dieses und jenes. All diese Bedürfnisse abgedeckt. Ich glaube, in so ein Gespräch zu kommen, kann unser Leben nochmals entlasten. Wir sollen Familiengeschehnisse zu Gott bringen und miteinander ins Gespräch kommen, um sie zu entlasten. Sorge dich nicht um morgen. Gott sorgt für dich. Er ist da für dich. Aber er lässt dich nicht untätig. Ich glaube, das müssen wir auch verstehen. Wenn wir all unsere Sorgen auf Jesus werfen können, heißt das nicht, dass wir nichts mehr tun müssen. Vorsorge ist richtig, aber Zersorgen macht uns kaputt. Und Jesus will uns aus dem Zersorgen herausholen, damit wir gesund sorgen können, dass wir unsere Verantwortung gesund tragen können. Diese Geschichte von Maria und Martha hat mich einfach nochmals bewegt, verschiedene Dinge im Leben zu reflektieren. Ich möchte noch einige Dinge hereinbringen mit euch, die auch uns als Familie herausfordern. Ich habe gelernt, nein, das stimmt nicht, ich habe noch nicht gelernt, mit dem Handy gesund umzugehen. Das Handy ist ein Ding unserer Zeit. Dieses magnetische, klebrige Dings hatten wir früher nicht. Vielleicht waren es andere Sachen. Aber ich finde das Handy eine große Herausforderung. Es bietet mir so viele Dinge an, bei denen ich denke, ich kann zur Ruhe kommen, aber mein Hirn wird nochmals gefüllt mit Material. Das Handy hilft grundsätzlich nicht zum Entspannen und Herunterfahren. Wir sollten viel eher das Handy herunterfahren, um selber herunterfahren zu können. Als Familie reden wir immer wieder über diese Handyzeiten. Im Handy kann man gut unter den Einstellungen nachschauen. Es heißt Blackout. Wo findet man es? Digitales Wohlbefinden. Jetzt haben wir es. Digitales Wohlbefinden. Und wenn die Stunden natürlich sehr hoch sind, dann frage ich mich, ist das noch digitales Wohlbefinden? Aber es ist schon enorm spannend und auch krass, wie hoch diese Zeiten sein können. Schaut mal nach, auch wenn ihr keine Jugendliche mehr seid. Wir Erwachsenen sind genauso herausgefordert wie Kinder. Und wenn du sagst, nein, Elias, diese Schwierigkeit habe ich nicht, dann freu dich einfach dran. Und probiere vielleicht mitzugehen mit all denen, die sagen, es ist eine Herausforderung. Ich bin zu viel daran. Und wisst ihr, unsere nächste Generation, unsere Jungen, die sind echt überstrapaziert und leben unter Dauerzug. Die haben pro Tag um die 50 Nachrichten auf ihrem Handy. Und da bin ich tief. Das können bis zu 100, bis zu 200 sein. Chats via Snapchat, Zeiten auf Instagram, überall kommen Botschaften, kommen Emojis, kommen Nonsens, kommen Gemeinschaftssachen, kommen Freundschaftssachen. Man ist in diesem Chat, in jenem Chat, im Klassenchat und rund um die Uhr wird geballert. Die Emojis kommen Tag und Nacht rein. Und ganz ehrlich, die junge Generation, ich frage mich manchmal noch, wann die schlafen. Und ich frage mich, warum müssen Erwachsene in der Nacht den Status von anderen ansehen? Und ich möchte nicht darüber schimpfen, ich möchte uns herausfordern, ein bisschen darüber zu chillen, ein bisschen beruhigt zu sein. Das Handy darf ruhig mal unbeaufsichtigt eine Zeit für sich verbringen. Deponiere es mal irgendwo für einen halben Tag. Achte darauf, dass das Handy in der Nacht nicht im Schlafzimmer ist. Ja, aber der Wecker. Ja, aber der Wecker ist im Gang draußen sowieso besser. Der hilft mir jetzt aufzustehen. Weil wenn es im Gang draußen klingelt, dann weiß ich, ich muss aufstehen, um abzustellen. Und ich bin dann schon aus dem Bett und nur ab und zu gehe ich dann nochmals zurück. Aber wisst ihr, diese Schublade im Gang draußen mit der Stromleiste hat uns als Familie extrem geholfen, das Handy am Abend dort zu deponieren und einzustecken, respektive dann am Morgen einzustecken. Eigentlich sollten wir etwas Neues produzieren. Muss mal mit dem Chef reden. Wir sollten eine feuersichere Box machen mit Steckermöglichkeiten, weil die Handys sind ja auch feuertechnisch sehr heikel. Aber darüber reden wir nicht heute. Wir haben als Familie uns immer wieder die Frage gestellt, was können wir heute tun, nebst am Handy sein? Wie können wir das Handy mal auf die Seite legen? Und wir hatten da eine so spannende, tolle Zeit. Wir sind auf den Salomonstempel gegangen, um zu grillen. Und wir haben gesagt, während wir draußen sind, werden wir die Handys nicht benutzen. Und die Kinder waren da im Wald und ich und Tamara haben gesagt, wir gehen noch ein bisschen spazieren und haben dann unterwegs eine andere Feuerstelle gefunden. Eine viel schönere Feuerstelle mit Tisch und Bank und haben gefunden, ja, jetzt sollten eigentlich die Kinder zu uns kommen. Und ich nehme das Handy hervor und rufe an. Und mein ältester Sohn nimmt nicht ab. Und meine Tochter auch nicht. Und die jüngste Tochter auch nicht. Und ich denke, ja, jetzt haben wir es. toll. Richtig toll. Und, ja, was machen wir jetzt? Und ich habe in den Wald herausgerufen, weil ich dachte, sie hören mich. Telefon! Telefon abnehmen! Rufe wieder an. Eines nimmt ab. Kommt herüber, wir grillen da. Und wisst ihr, es gibt immer Lösungen, wenn das Handy mal nicht da ist. Aber wir müssen uns vielleicht auch daran gewöhnen, es ruhiger zu nehmen und nicht alles per sofort zu haben. Ich weiß, einige lachen und denken vielleicht, ja, es war ja früher nicht anders. Aber wir gewöhnen uns so schnell an das Jetzt und an das Heute. Wo soll ich auch noch reingehen mit euch? Ich glaube, wir alle haben die Tendenz, dass wir in neue Gruppen hineingehen und sehr gestresst fühlen. Kenne ich jemand? Mit wem kann ich reden? Nimmt man mich an? Bin ich akzeptiert? Ich glaube, diese Fragen kennen wir alle. Und ich wünsche uns, dass wir beruhigt darüber sein dürfen. Dass wir aus einer inneren Sicherheit heraus auf Menschen zugehen können. Ich habe euch da einfach 2-3 Dinge, die uns helfen, es ein bisschen gechillter zu nehmen. Ich habe herausgefunden, aber das ist ja nicht extrem clever, aber es geht ja allen anderen doch auch so. Ich bin doch nicht der Einzige, der sich fragt, mit wem soll ich heute reden? Wer akzeptiert mich? Wer nimmt mich an? Geht es euch denn nicht auch so? Allen geht es doch so. Mehr oder weniger. Und darum, lasst uns doch aufeinander immer wieder zugehen. Ich bin an ein Treffen gegangen von Bienenfreunde. Ich war an diesem Treffen das erste Mal. Die haben diese Konferenz jedes Jahr. Und ich gehe dorthin und keiner kommt auf mich zu. Und ich denke, ihr macht eine Veranstaltung und ich komme als Neuer. Und keiner begrüßt mich, keiner kommt auf mich zu. Und dann dachte ich, vielleicht sind die ja alle auch das erste Mal hier. Dann sollte ich vielleicht ein bisschen schneller auf jemanden zugehen und anfangen zu reden. Warst du schon mehr hier? Ja, ich war auch schon. Und schon kommt man ins Gespräch. Und ich glaube, dass wenn wir andere Menschen annehmen und aufnehmen, dann spüren wir schnell, dass andere auch ein Ja für uns haben. Es ist gar nicht so schwierig, wenn wir diesen inneren Stress dann auch mal überwinden. Es gibt ganz einfache Fragen. Gestern war ich an einer Hochzeit und ich bin mit jemandem ins Gespräch gekommen, den ich kenne. Es stand jemand nebenan, den ich nicht kannte. Und dann wisst ihr ja, da ist so viel Begegnung. Dann kommt jemand, redet mit ihm. Da war ich da mit einem, den ich nicht kannte. Plötzlich stand ich da. Rede nicht mehr mit ihm, was rede ich mit dem anderen? Und ich sagte, hey, was machst du so, wenn du nicht an einer Hochzeit bist? Das sind gute Fragen. Jemand hat mal gesagt, die guten Fragen sind die, in denen wir herausfinden, was der andere im Leben tut und was seine Leidenschaft ist. Und ob er seine Träume reden kann. Dann fühlt er sich wahrgenommen, wertgeschätzt. Dann ist es wie bei Jesus, der sagt, Martha, Martha, nimm es ruhig. Komm zu mir, setz dich nieder, hör mir zu. Ich bin da. Ich glaube, der Mensch braucht das, dass wir die Person sehen. Nicht eine Nummer, nicht irgendjemand, dass wir interessiert sind aneinander. Gute Fragen helfen weiter. Was ist dein Hobby? Was macht dir Spaß im Leben? Da können wir so viel bewegen. Eines möchte ich mit euch auch noch teilen. Und das ist, wir nehmen den Glauben an Jesus, machen wir so ernst, dass wir gesetzlich werden. Und es so genau nehmen, dass wir keinen Platz und Raum haben, wenn andere den Glauben anders leben. Wenn wir wissen, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und mir vergeben hat und mir Gnade schenkt, dann ist das ja eine riesige Großzügigkeit, die mir Gott schenkt. Und ich darf doch großzügig mit meinen Mitmenschen umgehen. Ich erinnere mich an diese Zeit in der Gemeinde, Jahre zurück. Da gab es so Ereignisse, wo man spürte, gewisse Personen wissen haargenau, wie das Glaubensleben funktioniert und zu funktionieren hat. Man betet am Morgen früh. Bloß nicht. Bloß nicht. Ich bete lieber im Auto, unterwegs oder am Abend. Bibellesen am Morgen ist für mich das Schwierigste. Dann lese ich, ohne aufzunehmen, gehe zur Arbeit und habe keine Ahnung mehr, was ich gelesen habe. Aber wenn ich am Abend lese, dann nehme ich es auf, gehe mit dem Gedanken ins Bett und die Hirnzellen verarbeiten es tausendmal. Ich finde Abendlesen besser. Aber wenn du am Morgen besser lesen oder beten kannst, du darfst. Aber wenn wir eng werden und meinen, wir wissen, wie es korrekt ist, ich glaube, dann ist alles mit korrekt schon vorbei. Und wir dürfen großzügig werden im Ausleben unseres Glaubens, in unserer Form, wie wir Gott anbeten, wie wir unser Alltag gestalten, brauchen wir Freiraum. Und das belebt ja auch. Ich erinnere mich dann auch, in der Kleingruppe hatten wir eine Frau und ich habe so geschmunzelt über dieses Geschehnis. Diese Frau hatte oft psychische Schwierigkeiten. Sie kommt am Morgen kaum aus dem Bett, hatte sehr Mühe damals. Und wir haben auch in der Kleingruppe füreinander gebetet. Und als wir wieder zusammen waren, waren wir im Thema drin und waren bewegt. Und auf einmal sagte eine Frau, ich habe Gott auch erlebt. So, okay, was hast du erlebt? Und sie erzählt, ich konnte die ganze Woche gut aufstehen. Und ich fragte, ja, was ist denn passiert? Warum hat es geklappt? Und sie sagt, ja, die Katze hat mir in den Zehen gebissen. Und ich denke so, haben wir nicht einen coolen Gott? Wir beten, erwarten, dass er hilft, und lässt die Katze in ihr Zehe beißen. Ich hätte das anders gelöst. Aber es war ihre Erfahrung. Ich kann nicht sagen, wie Gott genau redet. Ich weiß nur, er redet. Und er redet vielfältig. Er wirkt vielfältig. Manche hören Gott viel besser, wenn sie in der Natur unterwegs sind. Andere lesen in der Bibel und sagen, dort erfahre ich Jesus. Andere sagen im Gottesdienst, wenn ich mit anderen Christen zusammen bin. Andere sagen, ich erlebe Jesus am meisten, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die Jesus noch nicht kennen. Und da sind wir schon bei einem anderen Punkt. Lasst uns gelassen sein, um über Jesus und über den Glauben zu reden. Wir machen uns manchmal einen Stress. Ich sollte doch anderen von Jesus erzählen. Und das kann ein Druck sein. Und das muss nicht. Aber wir dürfen lernen, von dem zu erzählen, was in uns drin ist, was uns begeistert, was uns belebt, was wir tun in unserem Leben, dass wir am Sonntagmorgen im Gottesdienst waren. Das gibt die besten Gespräche, wenn ich den Menschen Einblick in mein Leben schenke. Wenn sie sehen, was ich glaube und was ich denke. Und habe da so einige lustige Erfahrungen gemacht. Die Ruhe, die ich bekommen habe, hat mich so frei gemacht, um spontan in Glaubensgespräche zu kommen. Und jetzt, als ich nicht mehr als Pastor arbeite, habe ich mehr mit Menschen zu tun, die den Glauben an Jesus noch nicht gefunden haben. Und da arbeite ich mit diesem älteren Herr. Ich bin nicht sicher, ob ich euch diese Geschichte letztes Mal schon erzählt habe, aber ich sage es nochmals. Wie dieser alte Mann auf der Baustelle gesagt hat, so ein Chaos, irgendwann sterbe ich an einem Herzinfarkt. Das wäre sowieso das Schönste, an einem Herzinfarkt zu sterben. Und ich schaue ihn an und sage, hast du in dem Fall die Vergebung von Jesus schon erlebt, dass du so locker über das Sterben reden kannst? Ach, Jesus, das sind ja sowieso nur Märchen. Und ich dachte, okay, weiterschrauben. Heute würde ich jetzt sagen, Elias, nimm's locker, chill's mal, ist okay, ist seine Ansicht, er greift mich nicht damit an, er darf es als Märchen sehen, ist okay, ich muss nicht kämpfen. Aber ich darf ihm Einblick geben in meinen Glauben, dass es keine Märchen sind. Nach dem Weiterschrauben, als wir wieder zusammen dran waren, sagte ich, hey, diese Geschichten von Jesus, die sind für mich keine Märchen. Ich glaube, dass es wahr ist. Und Jesus hat gelebt auf dieser Erde. Er ist gekommen für uns Menschen. Er ist am Kreuz gestorben. Das hätte ich verdient. Ich hätte verdient, bestraft zu werden. Aber Jesus hat gesagt, ich nehme es auf mich. Ich mache es für dich. Und dann ist er auferstanden und er bietet mir Vergebung an. Und ich bin so dankbar, dass er mir vergeben hat. Und ich darf jetzt wissen, ich bin mit Gott versöhnt und darf die ganze Ewigkeit mit Gott verbringen. Und habe gesagt, hey, und wenn du dann mal am Todesbett vielleicht bist und nicht an einem Herzinfarkt stirbst, darfst du jederzeit sagen, Jesus, vergib mir, ich brauche dich. Ich brauche dich, vergib mir. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Und ich möchte abschließen mit dieser Sicherheit, mit diesem Wissen, wenn du Jesus gesagt hast, vergib mir, ich möchte dein Kind werden, in welchem Wortlaut auch immer, dann darfst du wissen, er hat dich erlöst, er hat dir vergeben. Ich glaube, dass es Christen gibt, die zweifeln immer noch daran, ob sie dann wirklich in den Himmel kommen. Aber wir haben nicht einen Glauben in der Bibel geschrieben bekommen oder umschrieben bekommen, indem wir zweifeln müssten, sondern es ist uns gezeigt worden, Jesus hat alles getan, du hast es gelesen, Jürgen, es ist ein Geschenk der Gnade, das wir bekommen von Gott. Und wenn er vergibt, dann wäscht er uns wirklich rein, dann können wir die schmutzigen Kleider ablegen, dann können wir die weißen Kleider anziehen und wir wissen, er hat uns vergeben und wir werden im Himmel ankommen, nicht weil wir gut genug sind, sondern weil er uns vergeben hat. Wegen seiner Gnade werden wir das Ziel erreichen. Das ist wichtig zu wissen. Und wenn du zweifelst, ob du genug für Gott tust, dann möchte ich dir sagen, er hat genug für dich getan. Ich habe mit einem Mann geredet über den Glauben und er war irgendwie begeistert. Ich fragte ihn, ob er denn den Glauben an Jesus auch schon kennengelernt habe. Und dann sagte er, ja, weißt du, man tut halt schon zu wenig. Ich fragte, was meinst du, man tut zu wenig? Ja, man sollte schon mehr in die Kirche gehen. Er sagte, es geht doch nicht darum, ob ich viel in die Kirche gehe, sondern es ist doch so schön zu wissen, Jesus lädt mich ein, sein Kind zu werden. Es geht um Beziehung. Es geht darum, mit Gott in Kontakt zu kommen. Es geht darum, auf ihn zu hören, mein Leben zu ändern, mich von eigenen Ideen vielleicht auch wegwenden und auf Jesus hören, was er für mich bereit hat, was er möchte, was ihm wichtig ist. Es war sehr spannend. Ich wünsche es euch, diese Gelassenheit zu tragen. Heute feiern wir das Abendmahl. Da geht es auch darum, sich zu freuen, dass Jesus gestorben ist. Tod haben wir nicht gern, ist traurig. Aber das, was bei Jesus geschehen hat, war Leben. Es brachte uns Leben. Ich werde nicht mehr verurteilt, weil Jesus verurteilt wurde. Er hat es getan. Und darum ist es so ein Geschenk, auch ein Geschenk der Beziehung. Wir sagen manchmal, kommt zum Tisch des Herrn. Ja, es ist ein Gemeinschaftstisch. Es geht darum, mit Gott zu ruhen und zu wissen, ja, es ist vollbracht. Ich darf ruhen und muss nicht mehr zweifeln. Er hat alles getan. Jürgen, ich möchte dir übergeben,